Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Microsoft Days 2013. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Robert John. Ich bin Development Evangelist bei Microsoft Österreich. Und es freut mich, dass ich heute bei Ihnen einen Vortrag machen darf. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Thomas.
Hallo Robert. Ja, ich bin der Thomas Mutzel, selbstständiger Softwarearchitekt, Entwickler, Trainer, Consultant. Für alles Mögliche rund um Development-Themen, zumeist mit Microsoft-Technologien.
Ein Mann mit vielen Hüten sozusagen.
So ist
okay.
Es.
Okay, wunderbar. Ich bin mit dem Thomas schon längere Zeit befreundet, auch über Facebook befreundet. Und wir haben uns ein Konzept überlegt, was wir präsentieren wollen. Windows Phone 8 für Fortgeschrittene, und haben uns da überlegt, ein Konzept, dass wir Maps Control, Location-Based Services, Background Task präsentieren wollen, etwas mit Windows Azure Mobile Services präsentieren wollen. Und da haben wir schon ein konkretes Beispiel gehabt, und jeder hat gewusst, was arbeiten soll, wie er das Beispiel vorbereitet. Ich bin gerade beim Programmieren gewesen, auf einmal Facebook Message poppt auf: Stop working, Robert, sitze gerade am Lift und habe neue Idee. Okay, ich möchte jetzt nicht allzu lang vorgreifen, sondern Thomas, bitte erzähle mal kurz deine Idee. Ich finde die wirklich grenzgenial, was wir heute präsentieren wollen.
Ja, also ich sitze am Lift, ich saß am Skilift. Das Ganze ist eine Applikation, wie wir sie vielleicht in typischen Skiurlauben brauchen können. Typischerweise ist man dann in einer Gruppe unterwegs, nimmt sich vor, man trifft sich zum Mittag oder am Nachmittag, wie auch immer. Und man ist dann doch irgendwo anders, weil der Hang dort so schön, dort die Sonne gescheint hat, ist nicht rechtzeitig dort, weiß nicht, wo die anderen sind. Also wir kennen das, glaube ich, alle, zumindest alle Skifahrer unter uns kennen das. Und da war die Idee, da dem Abhilfe zu schaffen, indem wir eine App schreiben, die einerseits meine Position irgendwie trackt, dass ich die Möglichkeit habe, auf Knopfdruck mir anzusehen, wo sind die Freunde aus meiner Gruppe, mit denen ich gemeinsam im Skigebiet unterwegs bin, gerade aktuell. Und auch, dass ich mich mit ihnen austauschen kann, Nachrichten zukommen lassen kann und dann auch nicht nur die Nachricht erhalte, sondern sehe, wo wurde die gerade gesendet. Wenn er mir schickt, geil, hier gibt's Tiefschnee, würde ich auch gerne wissen, wo es den gibt.
Cool. Also mir gefällt die, es ist ein bisschen selbstbewusst, mir gefällt das natürlich insofern total gut, weil ich habe meinen Skiurlaub noch vor mir und kann diese Applikation dann verwenden.
Beneidenswert.
Total. Vielen Dank, Thomas, an der Stelle. Wir haben uns überlegt, also es sollte eine 200er-Session sein. Ja? Das Beispiel haben wir ziemlich aufgebohrt, Sie werden es dann eh sehen. Ja? Also vom Coden ist es eigentlich schon mindestens eine 300er-Session. Jetzt werde ich ein bisschen zurückgehen und werde dann ein bisschen so von einer Theorie aus erklären. Die nächsten 20 Minuten, sehr einfach aufgesetzt, das ist dann eine 100er-Session. Gemeinsam sind wir wieder auf einer 200er-Session. Das heißt, meinen Teil, den splitte ich jetzt auf die ersten 20 Minuten auf die Theorie, sodass wir dann nachher perfekt einsteigen können für den praktischen Teil, was du dann programmieren wirst, dass wir ein bisschen ein Grundkonzept mitbringen. Location-Based APIs für Windows Phone 8. Was ist neu? Interessant zuerst einmal zu wissen ist, dass die alte API nach wie vor ansprechbar ist und nach wie vor auch verwendet werden kann. Die Windows Phone 8 Location-Based API neu ist jetzt unter dem Namespace Windows Devices Geolocation und Geolocator erreichbar. Es ist möglich, sowohl managed als auch nativ darauf zuzugreifen. Was total gut ist und was wirklich einfach geworden ist, ist eine One-Shot-Abfrage. Das sind für Applikationen, die schnell wissen wollen, wo bin ich? Ja, eine Wetter-Based-Applikation zum Beispiel. Muss schnell wissen, wo bin ich, um die gerade schnell zurückzuliefern. Das war früher ein bisschen komplexer und jetzt ist es total einfach mittels nur einer Source-Code, ein, zwei Source-Codes. Wir werden auch nachher kurz sehen. Und letztendlich die Background-Tasks für Location-Tracking. Ist ja natürlich für den Thomas total wichtig, weil wenn er das Phone sperrt und einsteckt in die Skitasche, muss es natürlich weiter funktionieren und muss natürlich der ganze Zyklus, den der Thomas programmiert, nach wie vor weiterlaufen. Das wirst du dann nachher genau zeigen.
Muss natürlich auch bei ausgeschaltetem Handy tracken, korrekt, ja?
Ja, passt. Ganz wichtig, passiert mir auch des Öfteren, ich mache ein Beispiel und vergiss die im Abgesammel auf jeden Fall dieses App-Location-Capability zu setzen. Das heißt, ich muss vorher bekannt geben, was möchte ich tun. Und das tue ich mit dem ID-Cap-Location-Capability und setze sozusagen die Möglichkeit, ich brauche Location-Based Services. Mache ich das nicht, dann bekomme ich gleich beim Starten F5 schon den Fehler zurück. Da passt was nicht, ich verwende da Ressourcen, die vorher noch bekannt gegeben werden müssen. Schauen wir uns ein kurzes Code-Snippet an. Ich habe etwas vorbereitet, um die aktuelle Position uns anzuschauen. Was muss ich machen? Ich mache eine Variable. Ich definiere mir eine Variable und eine Instanz von dem Geolocator. Definiere mir auch dann gleichzeitig wie genau möchte ich die Koordinaten, also wie genau möchte ich sozusagen das haben, also wie genau möchte ich die Location zurück haben, in unserem Fall Genauigkeit von 50 Meter. Und dann rufe ich bereits schon die Methode getGeoPositionAsync auf. Das ist ein asynchroner Aufruf und dann bekomme ich letztendlich zurück die Längen und Breitengrade. Ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich des Öfteren verwenden oder hast du da irgendeine andere Methode oder tust du das irgendwie anders?
Nein, also so wie dieses Code-Snippet da steht, das wird uns in dem Sample dann natürlich auch begegnen und in einer Variation auch nochmal.
Ah, okay, passt, perfekt. Ja, Emulator, da möchte ich jetzt gar nicht allzu viel ausholen. Den Emulator werden wir dann beim Thomas bei seinem Live-Session zu Genüge erleben. Der Emulator ist grenzgenial, auch bei Location-Based Services. Ich kann da wirklich alles simulieren, nicht nur wo ich gerade stehe, sondern ich kann sogar ein Tracking einbauen. Das ist wirklich grenzgenial. Mehr dazu beim Thomas. Track Location, das ist jetzt da interessant. Track Location, wir wollen ja sozusagen wissen, wo wir sind und das permanent. Was muss ich dazu tun? Habe ein kurzes Code-Snippet wieder ausgeschnitten. Wir definieren uns wieder eine Variable und eine Referenz vom Typ Geolocator. Und dann definiere ich noch die Genauigkeit. Welche Genauigkeit möchte ich haben? Also in unserem Beispiel möchte ich eine hohe Genauigkeit haben. Und dann definiere ich noch den Movement Threshold. Das ist jener Wert in Meter, wo ich dann letztendlich in einen Event hineinlaufe, wenn sich meine Position innerhalb der letzten angegebenen Meter verändert. Sprich, in unserem Beispiel bekomme ich sozusagen alle 100 Meter Veränderung unserer Position einen Event, der durchlaufen wird. Welcher Event wird durchlaufen? Es wird der Event Position Change durchlaufen. Ich kann auch noch zusätzlich abfragen, den Status Change. Ich glaube, da kriege ich dann die aktuellen Satellitenangaben, wie genau und so weiter. Also das habe ich auch noch in Zugriff. Schauen wir uns den Position Change Event im Konkreten an. Das heißt, der wird jetzt durchlaufen, wenn sich meine Position verändert hat. Und ganz einfach, ich bekomme da als Return-Wert ganz einfach die Koordinaten zurück und kann dann mit den Längen und Breitengrade einfach weiterarbeiten, wie es mir beliebt ist. So, jetzt haben wir kurz gestreift diesen Location-Based API. Was ist möglich und wie funktioniert das? Genaueres beim Thomas. Jetzt will ich ja die Koordinaten, die ich zurückbekomme oder wo ich gerade bin, grafisch darstellen. Ich brauche ein Maps-Control. Jetzt schauen wir uns das Maps-Control unter Windows Phone 8 an. Was hat sich da Neues getan? Das Maps-Control ist jetzt unter dem Namespace Microsoft Phone Maps erreichbar und da gibt es jede Menge Neuigkeiten. Ganz wichtig allerdings ist auch hier, ich muss auch hier die Capability setzen. Genauso wie bei einer Location-Based API muss ich auch bekannt geben, ich möchte mit dem Control arbeiten. Tue ich das nicht, laufe ich gleich beim Starten des Programms in einen Fehler hinein. Das passiert mir, ich weiß nicht, permanent irgendwie. Aber ja, muss man einmal durch. Bei mir öfters. Center und Zoom Level, das sind zwei interessante Member-Variablen von dem Maps-Control selbst. Das eine definiert, wie weit möchte ich hineinzoomen. Zoom Level 1 würde bedeuten World View. Das macht beim Skifahren wenig Sinn. Und Zoom Level 20 bedeutet ganz konkret hinein ins Geschehen. Welchen Zoom Level willst du nehmen?
Wir werden uns bei 15 herumbewegen.
Das heißt, ich kann das auch dynamisch anpassen.
Selbstverständlich.
Wunderbar. Ganz wichtig, passiert mir auch immer, ich muss dieses Maps-Control auf einen bestimmten Wert zentrieren. Es muss einen Startpunkt geben. Ja? Tue ich das nicht, macht das System das automatisch. Center 0,0 ist quasi für ihn das System Default-Wert. Und das ist
ziemlich feucht.
Ziemlich feucht mitten im Atlantik. Ja, passiert mir auch des Öfteren. Da kriege ich aber keinen Fehler. Das ist ja das Gemeine an der Geschichte. Man startet das hoch und sagt, und jetzt befinde ich mich in der Hofburg. Und man befindet sich eigentlich mitten im Atlantik. Cartographic Mode. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, auch das Maps Control mir darstellen zu lassen. Ich habe Möglichkeiten, es mit der Road View, Aerial, Satelliten View, Terrain View. Also auch da hat sich sehr, sehr viel geändert. Und auch gleichzeitig die Möglichkeit, das Maps Control entweder in einem Light-Modus darzustellen oder in einem Dark-Modus. Ich kann da zum Beispiel auf Uhrzeiten reagieren. Ja? Nachtskifahren wäre zum Beispiel ein Stichwort.
Wäre cool. Habe ich nicht implementiert, aber gute Idee. Kommt auf die Feature-Liste.
Endlich hat er mal was nicht implementiert. Jetzt kommt der Teil, wo ich mich jedes Mal verplapper. Ich sage immer Pedestrian Features. Es heißt aber Pedestrian Features, ja, und Landmark Features. Ich weiß nicht, warum ich das immer sage. Ja. Was bedeutet das? Nun, stellt das Kartenmaterial, das zur Verfügung und ich habe die Möglichkeiten, dem Benutzer zum Beispiel bei einem Gehen, beim Walking, Gehwege einblenden zu lassen, so kann ich das auch tun. Oder umgekehrt, ich habe Möglichkeiten, wenn das Kartenmaterial das auch unterstützt, dreidimensionale Gebäude anzeigen zu lassen. Also wenn ich da zum Beispiel durch die Stadt gehe, ist der Stephansdom, wenn ich es angezeigt haben lassen möchte, in dreidimensionaler Darstellung.
Skipisten haben halt unten Stephansdom relativ wenig herumdrum.
Okay, ja. Es wäre aber zumindest eine Möglichkeit. Pushpins, ganz wichtig, ich muss ja wissen, wo ich bin, ich muss ja setzen irgendein bestimmtes grafisches Zeichen. Pushpins kann ich selbst definieren und kann das dann letztendlich auf meiner Oberfläche auf dem Maps-Control drüberlegen. Das ist so ein Overlay quasi,
so
kann man
es
sich das
ja
vorstellen. Okay, wird auch der Thomas dann nachher im Konkreten genau zeigen. So, und jetzt sind wir eigentlich schon beim vorletzten theoretischen Block, Background Tasks. Background Tasks ist letztendlich total wichtig, dass die definiert werden müssen. Unter Windows Phone 7 war das eine ziemlich mühsame Geschichte, das ist eigentlich gar nicht gegangen. Unter Windows Phone 8 hat sich das sehr, sehr viel getan. Ich habe die Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, wenn meine Applikation in den Hintergrund läuft, dann ist sie nicht gestoppt, ist sie nicht pausiert, sondern sie läuft weiter. Das ist letztendlich für uns oder für deine Applikation ein absolutes Must, weil ich möchte da sehr einfach weiter tracken meine Location. Was muss getan werden? Ganz einfach, ich gehe einfach in meinem App-Manifest hinein und definiere mir ganz einfach einen Execution-Task. That's it. Also es ist total einfach zu sagen, so, jetzt möchte ich meine Applikation Location-Based Service auch im Hintergrund mitgetrackt haben. Also einfacher geht es im Prinzip nicht. Ich habe sogar dann noch zusätzliche Möglichkeiten, granular etwas einzustellen. Zum Beispiel, ich könnte mir einen Event-Händler registrieren, der immer dann hineinläuft, wenn sich die Applikation sozusagen in den Hintergrund begibt, ja, oder wenn sie wieder in den Vordergrund begibt, ja. Was hat das für einen Sinn? Nun, ich könnte jetzt zum Beispiel, ich habe hier ein kurzes Code-Snippet vorbereitet, ich könnte zum Beispiel jetzt reagieren, indem ich einfach einen Schalter setze, ist im Hintergrund oder ist nicht im Hintergrund, den ich dann wieder verwende für meine Oberflächensteuerung. Auch hier ein kurzes Code-Snippet, ich könnte hier zum Beispiel steuern, dass meine UI nicht automatisch abgedatet werden muss, um vielleicht irgendetwas zu machen oder was auch immer, whatsoever, ich kann darauf reagieren, ich habe die Möglichkeiten, das hier granular da Einstellungen zu machen.
Insofern empfehlenswert, weil es auch zur Schonung der Batterie
beiträgt. Genau, Schonung der Batterie, absolutes großes Stichwort. Ja, und damit haben wir eigentlich gesehen, dass es sehr einfach ist, Location-Based Tracking auch im Hintergrund zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ja schon total gespannt jetzt, wie geht dieses Sample weiter, wie schaut das wirklich aus, wie wird es kodiert. Und jetzt kommt der nächste Task, wir müssen ja die Koordinaten irgendwo hinauf transportieren, sage ich jetzt einmal, Mobile Azure Services, da möchte ich aber gar nicht genauer eingehen, das wird jetzt der Thomas machen, ich übergebe dir jetzt einfach das Wort.
Danke Robert, super. So, rufen wir uns nochmal das geplante Sample in Erinnerung. Zum einen wollen wir eben unseren Ort, unsere Location irgendwie tracken, aufzeichnen. Da haben wir die Grundlagen jetzt bereits gehört, sogar im Background-Task. Das sollten wir jetzt gleich loslegen können und implementieren. Aber wir wollen darüber hinaus auch noch wissen, wo sind denn all unsere Freunde und mit ihnen in Kontakt treten über irgendwelche Mechanismen. Und da fehlt uns ganz offensichtlich noch irgendwo etwas, irgendein Man in the Middle, ein Server, was auch immer. Ja? Und wer mich jetzt kennt, der sagt, Jösses, na, der Mutzl, da kommt er ganz sicher wieder mit Cloud Computing, mit serviceorientierter Architektur, mit SQL Azure, mit komplexen, irgendwie mehrschichtigen, was auch immer. Okay. Es wird sicherlich hochkomplex. Ja und nein. Also ja, wir gehen in die Cloud, wir machen etwas mit Azure und nein, es wird nicht komplex. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und um das zu demonstrieren, wechseln wir ins Azure-Portal, würde ich sagen. Und nicht nur auf dem Slide, sondern machen wir direkt das Portal auf.
Okay.
So. Hier, ich habe das Portal schon offen. Wenn wir hierher schauen, hier gibt es einen neuen Eintrag hier, so als viertes Mobile Services. Der ist relativ neu. Wenn wir genau schauen, sehen wir auch hier da dieses grüne Vorschau, auf Englisch Preview. Also man darf es bereits nutzen, es gibt ein Go-Live, es gibt bereits einige erfolgreiche Projekte, die das wirklich aktiv nutzen, die online sind, aber man muss es im Kopf haben, es ist noch eine Preview. Gut, was tut das Ganze? Es soll irgendwie wirklich die Komplexität und wegnehmen, um für solche Tasks wie von einem in der Regel mobilen Device irgendwie Daten irgendwie an einen Service zu übertragen und dann auch zu persistieren und dann an anderer Stelle wieder runterzuladen. Okay. Ich habe einen so einen Mobile Service vorbereitet, dieses Keying, aber um zu zeigen, dass es wirklich ganz, ganz einfach ist und nicht nur ein Marketing-Geplapper, mache ich ein ganz neues, starte einfach eins, lege es an, neu Mobile Service erstellen. Ich nenne das jetzt MS Day.
Wir haben eigentlich nur mehr 44 Minuten. Geht das wirklich so schnell?
Wir haben uns Mühe gegeben, ja?
Okay.
Eine neue Datenbankinstanz in meiner MSDN-Subscription. Wir sehen hier, die Azure-Spezialisten sehen, es ist noch nicht in allen Data Center ausgerollt. Aber in Europa läuft es im North Europe Data Center. Starten hier soll heißen die Datenbank dahinter MSDB. Und ich lasse es auf einem bereits von mir vorhandenen Datenbankserver laufen, vorzugsweise im gleichen Datacenter, also hier in North Europa. So, das Passwort. Schauen wir mal, ja, habe ich das Richtige getippt? Ich warte nur darauf, dass ich beim Tippen irgendwann einmal auch laut wiederhole in so einer Session,
genau. Also
bis jetzt noch nicht passiert. Innerhalb von einer Minute ist dieses Mobile Service up and running.
Okay.
Wir nutzen diese eine Minute trotzdem und ich öffne in der Zwischenzeit Visual Studio. Es ist eine fast jungfräuliche Solution. Hier ist noch ganz wenig vorbereitet. Eine lächerliche Klasse namens Foo, die hat eine Property ID vom Typ Integer. Und da fügen wir jetzt noch zwei weitere Properties hinzu, sagen wir irgendeine String Property.
Vorname.
GetSet. Fügen wir noch eine Boolean auf die Piste, nein, das ist mir zu lang, is cool, get set, up. Also und wir wollen jetzt da Objekte von Foo-Instanzen an Service übermitteln und dann dort speichern und persistieren. So, wechseln wir wieder zurück hier ins Mobile Service Portal. Wir sehen, es ist Hackerl, es ist bereits angelegt. So, wenn wir da direkt hineinwechseln, werden wir begrüßt von einer First Steps Intro-Seite. Das ist ziemlich lässig. Die hilft uns, einmal Clients für diese Service zu erstellen. Mhm. Clients für Windows Phone 8, das werden wir dann in Folge tun, oder Windows Store, Windows 8 Applications, sowohl mit SAML als auch mit JavaScript.
Cool.
Aber, hey, ist cool, iOS und neuerdings seit gestern, vorgestern, glaube ich, gibt es auch ein SDK für Android.
Das ist, okay? Das heißt, wir unterstützen alle Plattformen, das muss ich.
Alle nennenswerten, ja.
Okay.
So, hier unter erste Schritte gibt es zwei Punkte. Das eine ist, eine neue Windows Phone 8 App erstellen. Wenn ich da hineingehe, sehe ich mal die Requirements. Visual Studio habe ich auf meiner Maschine natürlich bereits. Und ich muss mir auch runterladen und installieren das SDK für Mobile Services. Das ist wichtig. Ja? Dann als nächstes eine Tabelle erstellen. Und dann, ich finde das super lässig, gibt es einen Button, herunterladen einer vorkonfigurierten, fertigen Applikation als Starting Point, ja? Als Intro. Für alle Plattformen kann ich da loslegen. Ja? Tue ich aber nicht. Ich nehme den anderen Punkt. Ich habe gerade begonnen mit einer vorhandenen Windows Phone Application. Und das ist aber auch sehr hilfreich. Hier gibt es ein kleines Snippet, das ich dann einfügen muss, um meine App eben bereits vorzukonfigurieren.
Ja? Sie kriegt da auch so eine iOS-Applikation sogar fertig. Also nicht nur eine.
So ist es, ja.
Wow.
Okay. Okay. Gut, dieses Snippet gehört in die App SAML.cs. Was falsch in der Zwischenablage? Here we go, da haben wir es. So, speichern. Was ich noch manuell machen muss, ist die Tabelle anlegen, eine Tabelle hinzufügen für meine Foo-Objekte. Hier könnte ich noch Berechtigungen konfigurieren, soll mir für das Demo jetzt aber recht sein, jeder mit Anwendungsschlüssel. Was ich nicht machen muss, ist ein Schema definieren und konfigurieren, ja? Weil in der Konfiguration standardmäßig steht dieses Mobile Service auf dynamisches Schema. Das heißt, wenn ich jetzt über JSON meine Objekte uploade und es sieht, okay, da kommt ein Foo mit, oh, das ist neu, Vorname vom Typ String, wird er in der dahinterliegenden Datenbank ganz automatisch eine Spalte vom Typ String erzeugen.
Und das, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt da mal irgendwann einmal zum Beispiel jetzt ein Datum dazufügen möchte?
Kein Problem. Das nächste Mal, wenn er sagt, ah, das gibt es noch nicht, das ist noch nicht im Schema vorgesehen, wird es neu erzeugen und anlegen.
Oh,
okay. Das machen wir gleich in dem Demo, oder? Okay, das war jetzt da alles, was ich im Portal machen muss und müsste. Wechseln wir wieder ins Visual Studio. Das ist eine ein statisches Feld, Mobile Service, das werden wir gleich brauchen. Mein UI ist nicht sehr sophisticated, eine einfache Textbox, eine Checkbox und noch ein Textfeld, wo ich dann diesen Primärschlüssel dann auch wieder zurückbekomme und anzeigen kann und ein Save-Button. Im Code Behind, bei Klick auf diesen Button, soll sich etwas tun. Zum einen werde ich hier eine FooTable mir bauen, eben mit Hilfe von diesem Mobile Service, der Methode getTable, das ist generisch vom Typ Foo. Ja? Mhm. Liefert mir zurück eben eine FooTable und an die kann ich dann ja Foo-Objekte einfügen. Erzeugen wir so ein Foo-Objekt, da war deine Property hat Vorname geheißen, nehmen wir den Wert TextboxText und die ist cool, das was wir in der Checkbox, klingender Name Checkbox 1, ich liebe diese Bezeichnung, ja, Checkbox 1, ist checked, value, fügen wir hinzu und ja, dieses Foo-Objekt wollen wir einfügen, einfach an diese Foo-Table, Foo-Table, insert async unser Foo. Das ist es im Wesentlichen. So, Strichpunkt an der richtigen Stelle.
Ach, da habe ich Strichpunkt,
oder? Nein, nein, das passt schon. Das ist ganz richtig. Er schimpft nur, es könnte, das okay. Ist checked, possible invalid operation exception. Das kommt jetzt nicht vom Visual Studio. Das ist ein Hinweis vom ReSharper, ohne den ich nicht mehr programmieren könnte.
Ah, okay.
So, und das Ganze, wenn wir genau schauen, das Ganze ist awaitable. Deswegen verwenden wir auch dieses Schlüsselwort await, daher auch muss die Methode async, als async gekennzeichnet sein. Jetzt bleibt er hier mit der Execution so lange stehen, bis diese Async-Operation fertig ist und macht quasi wie bei einem Callback an der Stelle weiter. Und deswegen kann ich jetzt auf das Foo wieder zugreifen und die ID, die serverseitig vergeben wurde, auslesen und in das Textfeld hinzufügen.
Okay.
Das war's auch schon. F5. Schauen wir, in welchem Emulator er es gestartet hat. So, hier F5. Fügen wir Thomas hinzu, save. Beim ersten Mal dauert es vielleicht 1, 2, 3 Sekunden, bis ich hier die ID 1 zurückbekommen haben. Schauen wir uns noch an, fügen wir noch den Robert hinzu. Der ist natürlich cool, save und schon hat er Nummer 2 vergeben. So, das kostet eine extra Bier nachher. Schauen wir.
Robert ist cool.
Schauen wir in der Tabelle nach. Tatsächlich, das war's auch schon. Er hat das Schema jetzt dynamisch erzeugt. Thomas ist cool, false. Naja, das trifft mich jetzt wieder. Und Robert, fertig. Das war's auch schon. Die Mobile Services machen aber noch etwas irrsinnig Lässiges. Die unterstützen, ich habe die Möglichkeit, in gewisser Weise serverseitige Logik auch zu programmieren, zu implementieren. Mhm. Und zwar macht man es hier in dieser Section Script als JavaScript. Mhm. Als Beispiel, ich könnte ganz leicht mittracken, die Uhrzeit, Datum, wann der Datensatz eingefügt wurde. Unter Item, das ist jetzt unser Foo-Item, das wir in der Service schicken, habe ich Zugriff darauf, auf Vorname ist cool oder irgendwas anderes, zum Beispiel created at ist gleich new date. Es ist halt leider nicht .NET, sondern JavaScript, aber es läuft Node.js im Hintergrund auf den Servern und es ist schon eine lässige Sache. Speichern wir das Skript, wechseln wir noch einmal in den Emulator und lassen noch den Gerhard mit von der Partie sein, speichern den, schauen jetzt ins Portal und dynamisch sollte jetzt hier eine neue Spalte hinzugekommen sein, created at cool. Mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit. Mhm. Das war's auch schon. Also wirklich, wir haben gesehen, Mobile Services sind nicht nur wirklich lässig, super useful, sondern auch vor allem super easy.
Ja, echt klasse, ja.
Schauen wir mal, ob wir mit den Slides noch was haben. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben die Referenz zum Mobile SDK hinzufügen hier. Der Namespace ist hier und wichtig ist natürlich dieser Key, den wir per Cut and Paste hinzugefügt haben, um das Ganze zu konfigurieren.
Das ist dein Key quasi?
Na, das sehe ich jetzt. Also in dem Fall ist es nicht meiner, sondern er kommt von woanders. I wonder why. Hiermit sehen wir noch einmal, wie wir geschrieben haben mit in der letzten Zeile mit Insert Async haben wir hineingeschrieben. Auf einen nächsten Slide würden wir noch sehen, wie wir das auslesen können. Aber das sehen wir dann im Beispiel auch. Ja?
Super.
Überhaupt kein Mirakel, es ist relativ leicht. Und man sieht hier schon einen Hauch von Link-Syntax, dass ich das Ganze auch mit Link irgendwie abfragen und queryen kann.
Mhm.
So. Ja, in dieser kurzen Demo habe ich etwas getan, was ich normalerweise nicht tue, nämlich ich habe einen Code behind programmiert. Ich habe direkt auf die Textboxen zugegriffen, auf die Checkbox zugegriffen.
Das ist mir aufgefallen. Das ist sehr ungewöhnlich bei dir.
Ja, das tue ich nicht. Ich arbeite normal eigentlich ausschließlich mit einem Pattern, das nennt sich MVVM, Model View View Model. Mhm. Und wenn man es einmal weiß und gesehen hat, ist es überhaupt keine Hexerei. Ich gehe davon aus, dass jetzt sehr viele, wenn nicht mehr als die Hälfte, dieses Pattern nicht nur kennen, sondern auch damit arbeiten. Mhm. Für die anderen, für die das ein bisschen neu ist, will ich es ganz kurz in zwei Sätzen erklären. Also wenn man danach bingt oder andere Suchmaschinen benutzt, wird man irgendwie auf eine Grafik wie diese hier stoßen. Lustigerweise auch immer mit den gleichen Farben. Mhm. Wahrscheinlich haben alle vom gleichen abgeschrieben.
Das ist aber nicht sehr aussagekräftig.
Der Meinung bin ich auch und deswegen habe ich noch ein anderes Slide gebastelt. Okay. Ich würde es anders und einfacher erklären. Also zunächst beginnen wir mit der Auswahl eines Models. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Slide da reingerutscht ist. Und unter einem Model für einen Developer verstehe ich normalerweise auch etwas anderes. Also das wäre jetzt eine Model-Klasse für mich normalerweise. Eine ganz normale POCO, Plain Old CLR Object-Klasse. Mhm. In diesem Beispiel, in dem Sample, Contact mit First Name, Last Name, City, was auch immer. Mhm. Um das zu visualisieren in einem UI, ja, würde das so ausschauen. Und selbst in diesem wirklich ganz primitiv und simpel gehaltenen Beispiel sehen wir schon, da ist noch mehr auf dem UI. Da gibt es noch eine Combo-Box zur Auswahl aller nennenswerten Metropolen in Österreich. Also Wien, Neulenkbach, Linz und so weiter. Wir sehen also wirklich bewusst einfach gehalten und schon reicht dieses einfache Model nicht. In der Regel gibt es noch irgendwie mehr zu visualisieren. Und deswegen verwendet man irgendwie in der Mitte ein sogenanntes View Model, wo alles aggregiert wird, das ich für mein User Interface dann in irgendeiner Weise benötigen werde. Also hier angedeutet so eine Liste an Strings für Cities. Es wird wahrscheinlich noch komplexer werden. Was man aber hier auch sieht, diese View Models benötigen irgendwie, brauchen einen Mechanismus, um UI zu benachrichtigen, hey, es hat sich im Hintergrund etwas geändert, tu dich bitte an der Stelle auch updaten, refreshen. Mhm. Und deswegen implementieren die View-Models in der Regel das Interface iNotifyPropertyChanged und hier können wir dann mit RaisePropertyChanged zum Beispiel das feuern und die View notifizieren, ey, da hat es eine Änderung gegeben. Okay. Ja? Das Ganze funktioniert dann und nur dann gut, dieses Pattern, wenn es einen guten Binding-Mechanismus gibt. Und diesen Binding-Mechanismus haben wir zum Glück mit WPF, mit Silverlight, mit Windows Store Applications und natürlich auch mit Windows Phone Application 7 und oder 8. Mhm. Was man hier da in dieser Andeutung sieht, diese Markup Extension Binding, wo ich eben an Contact First nehme und was auch immer binde. Ja, ja, das sollte, also das ist MVVM.
Okay.
Ganz in wenigen
Worten
erklärt.
Und damit hast du auch das Sample gemacht.
Selbstverständlich ist das Sample, ist bei diesem Sample auch das MVVM Pattern durchgezogen. Ich schlage vor, wir wechseln in das Sample und Visual Studio, ich mache diese Instanz zu, yep, Stop Debugging, dass wir es nicht mehrmals jetzt noch irrtümlich öffnen und hier in dem Visual Studio habe ich diesen Sheet Tracker bereits geladen. Ich bin ein großer Freund normal vom Live-Coding, aber im Anbetracht der kurzen Zeit ist eigentlich das ganze Sample vorbereitet und ich will so auf die Highlights irgendwie hin zeigen und ein bisschen herauspicken und da will man wieder einen Blick auf den Code werfen, aber ja starten wir einfach einmal. Zunächst einmal, ich habe die Applikation schon off, also in den Emulatoren geladen. Augenblick, machen wir Desktop nochmal und so, hier haben wir drei Emulatoren. Und wenn ich diese Sheet-Tracker-App starte, Szenario 1, ich muss mich einmal anmelden. Ja?
Das heißt, das ist quasi jetzt jener Teil, wo wir in der Früh beim Frühstück sitzen.
Ja.
Und wir sagen, wir wollen uns gegenseitig heute uns tracken, wo wir sind.
Genau, Shield, wir fahren um halb in einer Gruppe, jawohl.
Und wir fahren jetzt in einer Gruppe. Wir müssen sozusagen diesen Gruppennamen definieren.
So ist es, ja.
Okay.
Also zum Beispiel, ich bin der Thomas Mutzler und ich fahre in der Gruppe Pistensau, speichern, ganz kurz und schon ist die ID 3 zurückgegeben.
Okay.
Vollkommen klar, das ist ein Showcase, ein Sample. Ich werde normalerweise diese ID, diese Nichtsagende, nicht anzeigen. Dafür wird es ein bisschen mehr an Security geben, an Password Protection, was auch immer.
Okay.
Ja?
Okay.
Also es ist natürlich ein Sample in erster Linie. Die anderen beiden Emulatoren habe ich schon vorbereitet. Da habe ich bereits das schon vorkonfiguriert. Ja, vielleicht erwähnenswert noch, ich speichere diese ID jetzt im Isolated Storage. Das nächste Mal, wenn ich die App jetzt wieder starte und aufdrehe, sagt er, warte mal, ID 3 gibt's bereits, die kenne ich aus dem Isolated Storage, kontaktiert das Mobile Service, sagt, gibt's dich als Datensatz eh noch und bringt den Namen und den Gruppennamen, den zuletzt verwendeten, wieder zurück.
Cool.
Ja? Okay. Und bei den beiden anderen habe ich das schon gestartet. Ich hätte mir vorgestellt, wir gehen heute mit einem Goldmedaillengewinner Skifahren, oder?
Ja, das wäre super.
Ist nur recht und billig für uns. Passt zu uns. Nehmen Marcel Hirscher mit in der Gruppe Pistenflo und...
Also du bist Pistensau, er ist Pistenflo.
Oh, danke für den Hinweis. Ich habe mich da vertippt. Ich will natürlich es auch aufsteigen. Ich fahre mit Helm natürlich und bin keine Pistensau, sondern ich fahre natürlich auch mit bei den Pistenflöhen. Schauen wir vorher noch ganz kurz ins Portal. Ja? Was hat sich da getan? Unter dem Skiing haben wir eine Table Devices. An dem Devices-Table sehen wir, die beiden sind bei Pistenflo, der Thomas Mutzel ist eine Pistensau. Jetzt speichere ich auch und aktualisiere hier und wir sehen, jetzt haben wir das auch abgedatet. Also in dem Code-Sample, ich zeige das jetzt nicht, aber da, ja, es funktioniert auch ein Update Async ganz
und
einfach.
Und das liegt wirklich ein komplett in der Cloud, irgendwo in Europa.
So ist es.
Ja. Ist echt cool.
Wechseln wir ganz kurz in den Code, oder?
Ja, unbedingt.
Das ist ja das, was uns Developer interessiert. Hier habe ich so einen Folder für meine Models, also nicht so hübsch wie in dem Slide zuvor. Schauen wir mal in diese Device-Klasse. Was habe ich hier? Ein Integer ID, Name, Gruppenname. Was interessant ist, eigentlich kann ich im Mobile Service nur standardmäßig Strings, alle Arten von Zahlenwerten, boolsche Werte und auch Datumswerte speichern und persistieren. Und jetzt hier, wenn wir genau schauen, das ist ein bisschen komplexer. Da versuche ich auch ein Color-Objekt zu speichern oder Geo-Coordinate und auch eine Enumeration. Das Ganze geht offensichtlich, sonst hätte es nicht funktioniert. Und zwar mit Hilfe eines sogenannten JSON-Converters. Der ist ganz einfach. Da muss ich nur zwei Methoden implementieren. Eine Convert to JSON. Ich muss es in den String umwandeln. Color to String in diesem Fall ganz einfach. Und umgekehrt from JSON muss ich den String halt wieder parsen. Und in der Datenbank wird das als String persistiert.
Okay.
Das war's auch schon. Das ist ziemlich mächtig, kann ich sehr viel tun damit.
Mhm.
Okay. Dann werfen wir, nachdem wir jetzt das Model gesehen haben, einen Blick auf das View-Model. Hier sind wir in der Main-Page, im Main-View-Model. Das Interessanteste ist sicher diese von mir implementierte Insert-or-Update. Erstmal, wenn ich auf Speichern klicke, ruft er auf Insert-or-Update. Wenn es neu ist, wieder inserten. Hier, wenn das Device noch nicht registriert ist, mach ein Insert mit einem Einzeiler. Insert Async Device. Und im Storage, Isolated Storage speichere ich mir die ID, wie ich es gerade angedeutet habe. Oder update, wieder der versprochene Einzeiler. Await Device Table Update Async Device. Das war's auch schon. Wenn wir genau schauen, wird vielleicht auffallen, da ist nicht implementiert irgendwie dieses Checken, warte mal, bin ich bereits registriert, gibt's mich schon,
genau.
Das habe ich nicht hier im MainView-Model programmiert, sondern in der AppSaml, im Code behind der AppSaml. Warum? Wir kommen nicht zwingend an der Mainpage vorbei. Die Mainpage muss nicht unbedingt der Einstiegspunkt in der Applikation sein. Wann das nicht der Fall ist, hören wir ein bisschen später noch. Aber deswegen wollte ich es an zentraler Stelle und habe, deswegen gibt es hier irgendwo die Current Device Property, die ich hier befülle. Noch etwas ist vielleicht hier spannend in dieser AppSaml. Ich habe hier auch geschrieben eine Register Push Notification. Die ist dann auch etwas später noch sehr notwendig. Also wer diesen Code-Teil einmal sucht, das befindet sich auch in der AppSaml im Hintergrund. Okay, das ist jetzt, wäre das erste Szenario gewesen, das Anmelden am Service, beziehungsweise wenn ich bereits am Service gewesen bin und ich drehe die Applikation auf, dass ich meine Anmeldeinformationen von dort einfach zurückbekomme.
Wir verlassen den Frühstückstisch und gehen auf die Piste, Thomas.
Ja, endlich. strahlendes Wetter da draußen.
Ja, das passt perfekt.
Das passt. Machen wir da alles zu. Und das zweite Szenario, das Tracking. So, ich hole mir das zweite Szenario einfach so herein. Ich würde gerne meine Position irgendwie aufzeichnen, visualisieren einmal. So, starten wir das, schauen wir hinein. Hey, cool, ich sehe Koordinaten im annähernden Sekundentakt eintrudeln. Nicht besonders hübsch. Wo sind denn diese Koordinaten? Wenn ich diesen Emulator aufmache, von dem du vorher gesprochen hast, und hier auf Location wechsle, sehe ich, dass ich irgendwo bei Seattle, Redmond, Bellevue bin. Da war doch irgendwas. Irgendwas war doch dort. Skifahren kann man dort direkt jedenfalls nicht. Und deswegen wechsle ich hier die Position nach Zell am See und setze hier live irgendwo da auf die Schmitten eine Koordinate. Und wir sehen, ha, sofort verändern wir uns hier. Wechsel mal den Code, um mal zu klären, warum das der Fall ist. Und zwar brauche ich jetzt das Track Position View Model. Im Konstruktor initialisiere ich so einen Geolocator, von dem wir vorher schon gesprochen haben, den wir auf deinem Slide Deck gesehen haben, einen Geolocator. Den setze ich jetzt auf ein Report-Intervall von 1000 Millisekunden. Also jede Sekunde feuert dieses Event, dass sich was geändert hat, und in dem arbeiten wir etwas ab. So, und zwar in Geolocator on Position Change tun wir etwas. Und zwar einfach auslesen aus den Event Arcs die Position, wandeln sie in eine Geolocation um, also Koordinate, und die wandeln wir in eine Geo-Coordinate um. So ist es. Und dann dieses Current Position fügen wir hinzu einer Koordinatenauflistung, also eine Observable Collection von Geo-Koordinaten. Das ist es schon. Ich muss das allerdings, weil das Ganze eben asynchron passiert, dieser Event-Händler, muss ich das aber auf den UI-Thread wieder dispatchen, ja, weil ich das UI ja eigentlich dann updaten will. Das ist ganz wichtig. Also das Hinzufügen, diese Observable Collection notifiziert das UI von sich aus, hey, da ist ein Element dazugekommen oder rausgenommen, bitte tu dich updaten, wenn es notwendig ist, aber das muss eben am UI-Thread passieren. Deswegen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich dieser Aufruf hier von einem Dispatcher-Helper. Here we go. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt sonderlich attraktiv, das so zu machen. Deswegen wollen wir das in der von dir vorher so gepriesenen Maps-Control visualisieren. Ich wechsle einfach die Ansicht und wir sehen das jetzt auf einer Karte nach Norden ausgerichtet. Ja, ist eigentlich, ja, funktioniert, ist schon ganz okay. Jetzt reißt mich das nicht unbedingt vom Hocker. Das haben wir mit unter Windows Phone 7 auch ähnlich schon können. Stimmt, was wir noch nicht können haben, sind diese Ansicht ein bisschen zu verändern. Deswegen lege ich da noch ein paar Controls drüber, die ich selber programmierte, die blende ich jetzt ein. Und hier mit diesem Slider verändere ich den sogenannten Pitch, ja, die Neigung zum Horizont, um einen dreidimensionalen Eindruck zu bekommen. Oder das Heading, ich kann mich so rundherum 360 Grad View verschaffen. Herrlich. Ich kann natürlich auch den Modus ändern, gehen wir in den Hybrid-Modus, und das sollte er schnell Satellitenaufnahmen nachladen. Offenbar eckt das gerade mit meiner Internetverbindung hier. Ah, da kommt schon. Hier sehen wir den Zellersee und schauen wir uns rundherum. Die Tasten, diese Buttons zum Zoomen habe ich nur deswegen hinzugefügt, damit ich dem Emulator auch rein und raus zoomen kann. In Wirklichkeit haben wir natürlich Gestensteuerung zum Zoomen, also werde das in einer Real-World-Application nicht machen, okay? Ja, ist es noch nicht unbedingt ein Tracking, sondern eine Visualisierung meiner aktuellen Position. Das Tracking kann ich aber auch ganz einfach bewerkstelligen. Ich lade mir, ich habe ein paar Punkte schon vorbereitet, ich fahre die Aretbahn, den Talabfahrt entlang der Aretbahn hinunter.
Das ist ein ganz normales XML-Dokument, oder was? Mit lauter Koordinaten drin.
Eigentlich schon. So, nicht Aretbahn, pardon, die Abfahrt. So, die Abfahrt zur Aretbahn hinunter, die will ich durchfahren und sage Play. Und jetzt fahren wir da diese Abfahrt hinunter. So. Ich blende jetzt noch ein paar zusätzliche Informationen ein, nämlich Geschwindigkeit, Heading. Und was ich da gemacht habe, ist, dass ich jetzt auch noch ein automatisches Heading, also man sieht, der Slider von vorhin ist da weggeblendet, und ich will jetzt automatisch mich in die Richtung ausrichten, in die ich mich bewege. Ich habe begonnen, ganz cool zu programmieren, nimm die letzte bekannte Position, nimm die aktuelle Position mit ein paar trigonometrischen Funktionen, versuche dir auszurechnen, in welche Richtung wir schauen. Habe zum Glück eine Library gefunden, die mir dabei hilft, um dann draufzukommen, es war alles unnötig, hätte ich gar nicht gebraucht. Die Geo-Coordinator-Klasse unterstützt das. Es gibt eine Property Route, glaube ich, die das Heading darstellt. Ja. Und sogar die Speed habe ich drauf.
Wir fahren immer konstant 21,4 km/h.
Genau, das hast du bereits gesehen. Also sowohl Heading als auch Speed funktionieren im Emulator eigentlich nicht. Da kommt beim Speed ist immer ein Wert von 5, irgendwas in Meter pro Sekunde mal 3,6 und kommen auf 21 km/h. Und auch das Heading funktioniert nicht im Emulator. Warum funktioniert es jetzt hier schon? ganz kurz wieder in dieses View-Model, weil hier überprüfe ich, hey, sind wir im Emulator? Wenn ja, dann nimm da bitte die letzte Position, die aktuelle Position, okay, und rechne es dir aus. Es hackt auch hier viel mehr als in echt. Also diese App habe ich mehrmals jetzt beim Skifahren leider nicht. Ich war mit der App noch nicht auf der Piste, aber im Auto habe ich es jetzt mehrmals nachverfolgt und funktioniert wirklich wunderbar und schön. Ja?
Cool.
Was ich auch machen kann, so, fahren wir noch einmal von oben weg, was ich auch machen kann, wenn ich jetzt auf Start drücke, nicht nur die Zeit mitstoppen, sondern auch noch eine Spur aufzeichnen und das hier visualisieren und wieder anhalten. Das habe ich mir abgeschaut, diese Funktionalitäten von so manchen fantastischen Laufapplikationen. Okay. Und weil es so cool und so schön ist und weil wir doch Geschwindigkeit beim Skifahren zusammenbringen, habe ich hier auch noch einen Tacho eingeblendet, den ich als Open-Source-Projekt gefunden habe. Natürlich ist ein bisschen Fahrt, weil mit immer konstant 21 km/h ist nicht so lustig. Aber hier rot haben wir auch einen Schleppzeiger, der uns dann immer die maximal erreichte Geschwindigkeit anzeigt. Also wer da so viel Spaß daran entwickeln kann, wie es ich gehabt habe beim Entwickeln, ist alles im Source-Code drinnen und für alle nachvollziehbar.
Okay. Sehr genial, weil ich bin in 2 Wochen auf der Piste und werde das genau testen.
Gut, da freue ich mich schon dann auf dein Feedback. dann wechseln wir zum nächsten Szenario, oder?
Zurück. Unbedingt.
Und jetzt würde mich interessieren, wo sind denn meine Spätzels aus der Gruppe Pistenflow, nicht Pistensau? Ja, wo ist der Marcel, wo ist der Robert gerade unterwegs?
Weil langsam wird es Mittag.
Ja, langsam wird es Mittag und
ich suche eine Hütte, oder wo sind denn die Leute?
Na genau, warten wir noch ein bisschen, ich suche noch keine Hütte, ich suche mal meine Freunde zusammen. Passt. Ich klicke jetzt hier drauf, schau, wo sind die, dauert einen kurzen Augenblick und wir zoomen so hinein, dass wir gleich alles sehen. Da ist der Robert, da ist der Marcel, da bin aktuell ich. Wie sieht's aus der Sicht der anderen aus? So, wie sieht's aus der Sicht der anderen aus? Hier, der Marcel steht natürlich hier. Und schaut sich in einer anderen Version an, vielleicht mit einem anderen Pitch.
So. Und denkt sich, verdammt, der Thomas ist schnell.
Und sagt, ich kriege einen Hunger langsam, es wird Zeit für Bredeljausen. Hä? So. Wie tun wir das? Jetzt lesen wir vom Mobile Service die Koordinaten unserer Freunde aus und auch unsere eigene Position und zeigen das Ganze an.
Also noch einmal sozusagen, die Koordinaten werden permanent mit Azure Services in die Cloud geschrieben und jetzt lesen wir die quasi aus.
Nicht ganz permanent, aber ja. Wer sich jetzt vielleicht fragt, vorher in diesem Tracking, Track Position, da haben wir hier alle Sekunden. Und dann haben wir es, wie es eigentlich nur der Coordinates Collection hinzugefügt. Mhm. Wir haben aber hier nirgends in die Cloud geschrieben. Findet man es auch nicht hier in diesem View Model, das passiert woanders. Das habe ich wieder in der AppSAML programmiert. Mhm. Warum? Ich möchte ja auch dann tracken und an die Cloud reporten, auch wenn ich jetzt nicht diese Page offen habe. Ja?
Ah, okay.
Und das dann auch als Background Task. Okay. Ich werde es gleich herzeigen. Mhm. Ja, was dort dann auch spannend ist, natürlich nicht im Sekundentakt, da würde ich mir ja dann sofort die Table irgendwie furchtbar aufblasen, sondern dort arbeite ich mit diesem Move and Threshold alle 50 Meter, habe ich mich um 50 Meter weiter bewegt, dann gibt es wieder ein Event und die Koordinaten werden aktualisiert.
Mache ich am Pistenrand kurze Pause, 2 Minuten?
Kurze Pause, 2 Minuten, versumpe ich irgendwo auf einer Hütte für eine Stunde oder länger, wird es nicht abgedeckt.
Okay.
Ganz richtig. So, aber wechseln wir in dieses Show Friends View Model. Da gibt's im Konstruktor 2 nennenswerte Methoden, die getFriends und die getCurrentPosition. Spannend ist jetzt sicher die getFriends, in der machen wir Folgendes. Hey, eigentlich ein Einzeiler, ja, ein bisschen Link-Flavor. Nimm die Device-Table, 4 Mobile Services, getTable auf Device, where der gleiche Gruppenname, aber nicht mich selber, meine eigene ID brauche ich nicht, ich weiß ja, wo ich bin, und das Ganze to Collection View an eine Mobile Service Collection, die sich dann selber updatet. Ja? Das war's eigentlich auch schon, und dann die eigene Current Position. Wie habe ich bewerkstelligt, dass das Zoom auch so funktioniert, dass genau immer alle draufgehen, dass es automatisch kalkuliert? Das ist nicht hier im View Model, sondern das ist eine Sache, die ausnahmsweise jetzt im Code Behind stattfindet. Okay. Wechseln wir hier ganz kurz ins Code Behind, hier bei den Views, Show Friends Page, Code Behind. Da passiert etwas, nämlich ich hänge mich hinein ins Collection Changed Event, wann immer etwas passiert, Beziehungsweise auch, wenn sich meine eigene Current Location ändert, rufe ich auf Set View und in diesem Set View ist, bastle ich mir ein Location Rectangle zusammen und rufe dann eine Methode des Controls auf. Also dieses Set View ist etwas, was das Control selbst kann.
Okay.
Ich muss es nur mit den richtigen Werten befüttern. Mhm. Ja? Und deswegen denke ich mal, ist es durchaus legitim, auch einmal Code Behind zu schreiben. Und nicht nur legitim, sondern auch notwendig, wer genau schaut, sieht, hey, ich binde hier noch einmal, da ist noch etwas bei Collection Changed. Ich habe hier einen Bug gefunden und der Workaround an diese Collection an Punkten, an Pushpins zu binden, das funktioniert, da funktioniert das automatische Update ganz offensichtlich nicht. Der Workaround war, dass immer, wenn sich die Collection hier ändert, dass ich dann den Item Source einfach hier noch einmal neu setze und das funktioniert ganz wunderbar. Mhm. Und ist der Bug einmal behoben, funktioniert, ist mein View Model trotzdem bereits super funktional und das Binding funktioniert dann ohne diese eine Zeile, ohne diesen Workaround. Okay? Ja, also die Positionen hier, die Friends Positions kommen jetzt vom Service. Die Frage ist, wie kommt es dort hinein? Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Das Ganze passiert eben in der AppSAML. Da haben wir sie. Auch da habe ich eben irgendwo einen Geolocator und der feuert dann ein Event und das fange ich auf hier in dieser Geolocator on Position Changed. Mhm. Und da schreiben wir dann hier hinein ein Position Event insert async position. Moment, Position und nicht Device. Gut, wir schreiben Positions hinein. Beim Auslesen erinnere ich mich jetzt aber, bei Show Friends war, dass wir auf die Device Table gegangen sind. Also wir schreiben Position Elemente und lesen Device Sachen, das passt irgendwie nicht. Mhm. Da fehlt offenbar noch in den Bindeglied. Mhm. Wir haben ja ganz zu Beginn von serverseitiger Logik gesprochen. Das ist so ein Fall, dass ich jetzt zwar die Positions irgendwie eine ganze History mittracke. In den Positions sollte etwas drinnen stehen bereits, noch nicht in den Messages. Genau. Hier haben wir in die Positions hineingetrackt, aber mit Hilfe eines Skripts serverseitig schreiben wir dann in die Device Table immer die letzte aktuelle Position. Und deswegen finde ich es dann hier in der Device Table immer für jedes einzelne registrierte Device. So, irgendwie mag mich der Browser nicht. So, finden wir die aktuelle Koordinate. Mhm. Das passiert serverseitig. Okay? Funktioniert es auch wirklich im Background? Gehen wir unter Positions. Wir haben jetzt wie viele? Wir haben schon 3 Seiten an Positions hineingeschrieben. Wir stehen jetzt bei der Nummer 53. Gehe aus der Applikation heraus oder ich könnte sogar mit F12 ausschalten und einfach meine Position verändern. Ich setze mich daher und aktualisiere jetzt hier die Positions und hoffentlich, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss das Ganze auf live schalten. Jetzt aktualisieren wir die Position. Hier Refresh und Vorführeffekt. Schalten wir das wieder ein, aber wir stehen jetzt, haben die Applikation nicht offen. Eigentlich geht es natürlich bei einem ausgeschalteten Device, definitiv. Vielleicht hat der Emulator mich nicht gemocht. Wir sind immer noch bei Nummer 53. War die Positionsänderung zu wenig? Das glaube ich auch nicht. Irgendwo hackt es da. Normalerweise funktioniert das im Background auch ganz problemlos. Die Applikation muss laufen, aber im Hintergrund. Und mit dem Back-Button habe ich die Applikation jetzt ganz beendet. So, starten wir sie und das war mein Fehler natürlich. Wir haben es jetzt, das sehen wir hier im Task Manager. Sie ist zwar offen, aber im Hintergrund. Ich habe MP3s, Musik laufen, was auch immer, spielt gerade am Lift und die Applikation ist im Hintergrund und jetzt sollte ich hoffentlich jetzt endlich eine Änderung, ein paar neue Koordinaten haben wir jetzt hineingeschrieben. Codera Demonstrandum. Das war auch schon, glaube ich, das Szenario Nummer 3. Jetzt kommen wir zum letzten Szenario Nummer 4.
Ich habe die Hütte gefunden.
Genau, du hast die Hütte gefunden. Reservierst einen Platz für.
Ich bin der Erste. 12.30 Uhr war ausgemacht, bin aber schon um 12 Uhr, weil mich fasziniert die Hüttengall genauso gut wie das Skifahren. Und jetzt möchte ich sozusagen an euch eine Nachricht schicken.
Genau.
Ich bin schon eingekehrt.
Du bist schon eingekehrt, weißt du was?
Und ich habe sogar einen Tisch für uns vier gefunden.
Du hast einen Tisch gefunden?
Ja.
Das ist cool. Weißt du was? Typischerweise, ich glaube, es wäre wesentlich realistischer, wenn der Schwächste von all diesen drei Fahrern irgendwie Sehnsucht nach einer Pause hat.
Okay.
Das ist die Aufgabe von Marcel, ganz eindeutig, definitiv, oder? Der ist der Meinung, er braucht eine Pause und will uns jetzt da benachrichtigen. Ändern wir hier noch etwas? Hier gehe ich aus der Applikation raus. Da die Applikation lasse ich offen.
Mhm.
Und der Herr Hirscher sagt, ich brauche eine Pause. Das braucht er so oft, dass es schon ein vorgefertigtes Template gibt. Und sofort poppt das bei dir auf und wechselt, obwohl du vorher woanders gewesen bist, auch in diesen Messaging-Overview, in die Unterhaltungs-History. Warum? Hören wir gleich. Ich brauche eine Pause und schlägt vor Après-Ski-Time. Wir haben hier 14 Uhr auf den Devices. Das ist Zeit für Après-Ski, oder?
Mhm.
Schlägt das vor. Du schaust nach, wo ist denn der gerade? Warte mal, ich bin hier oben. Da ist der Marcel. Ah, der ist schon direkt unten in Zell am See. Kann man schon vorstellen, wo der jetzt ist. Und schreibt zurück. Ich bin in 10 Minuten unten in Zell. Warst du schon mal in Zell am See?
Ja, war ich schon.
Das ist ein geiles Skigebiet. Ne?
Ja.
Schon nett.
Ja.
Bin in 10 Minuten unten in Zell am See. Freue mich schon. Enter, poppt sofort auf. Hier haben wir eine Toast-Notification.
Ah,
ich klicke auf die und eröffnet auch die Applikation genau da drinnen. Das war nämlich der Punkt, wo ich gesagt habe, wir kommen nicht immer in die Main-Page als Entry Point, sondern diesmal starten wir direkt in dieser Conversation Page.
Mhm.
Und deswegen ist wichtig, manches jetzt in der App einmal zu erledigen und nicht in der Main Page. Okay?
Cool.
So, ja, was ist der Hintergrund hier? Das sind die Push Notifications, okay? Wo ich zu Beginn gesagt habe, wir registrieren uns, das war schon der Hinweis auf die, auf das Registrieren der Push Notifications. Machen wir es mal ein bisschen allgemeiner. Ein Slide habe ich vorbereitet noch. Push-Notifications. So. Ich arbeite hier, ich habe hier implementiert Toast-Notifications, also das sind die da oben, egal wo man gerade steht, welche App man offen hat, auf der Startseite oder auch ausgeschaltet, die oben am oberen Rand irgendwie so einen Pop-Up-Toast bringen, beziehungsweise Tile-Notifications. Das bedeutet, dass ich Informationen auf die Tile schreibe, sogar Flip-Tiles kann ich hier ansteuern und die Rückseite einer Tile, die sich dann ändert, ansteuern. Wie funktioniert das Ganze? Da habe ich mir jetzt eine kleine Grafik geklaut im Internet, die man recht häufig hier sieht. Folgendermaßen. Meine App, unser Sheet-Tracker, den wollen wir push-enablen. Dazu muss er über einen API-Call, dieses Push-Client-Service, dort sich registrieren. Achtung, ich finde den Begriff Service hier vielleicht ein bisschen verwirrend. Das bedeutet nicht, dass es ein Service in der Cloud ist, sondern dieses Service ist ein Teil des Windows Phones, ein Teil des Betriebssystems.
Okay.
Durch diesen API-Aufruf rede ich mit dem Betriebssystem. Das wiederum geht jetzt sehr wohl in die Cloud und kontaktiert das Microsoft Push Notification Service, bekommt von dort eine ID, eine Channel URI zurück und diese bekommene Channel URI wird wieder weiter an die App gereicht.
Mhm.
Ja? Diese URI, Channel URI, ist eindeutig für das Device und die App. Okay? Und jetzt kann die App damit machen, was sie will. In der Regel wird sie immer dem gleichen Pattern folgen, nämlich diese Channel URI auch wieder an ein eigenes, von mir betriebenes Cloud-Service weiterreichen, das unter meiner Kontrolle steht. Und wann immer ich jetzt eine Notification schicken will, feuern will, dann rufe ich über einen REST, über REST API, das Microsoft Push Notification Service auf, übergebe auch diese Channel URI und das weiß, was zu tun ist, nämlich das Device irgendwie notifizieren und ganz egal, ob die Applikation läuft oder nicht, es wird dann eben der Toast und der Tile ausgeführt.
Okay.
Das heißt, wenn die Applikation läuft, dann sieht man den Toast nicht, aber dann kann man darauf reagieren. Wenn die Applikation offen ist, wird der Toast nicht angezeigt, aber ich kann sagen, halt, dann mach bitte das und das. Zum Beispiel, ich bin in der Tracking View, dann wechsel ganz automatisch eben bitte auch in die Messenger View. Und jetzt kommen nochmal die Mobile Services ins Spiel. Ich finde das total lässig. Ich muss dieses eigene Cloud-Service gar nicht wirklich betreiben. Das machen auch die Mobile Services für mich, wenn ich möchte.
Das ist nicht nur die Datenspeicherung und Halterung.
Ja, sondern wie wir in den Skripts, in der serverseitigen Logik gesehen haben, da gibt es APIs, um solche Push-Notifications zu schicken. Sieht in etwa so aus. Hier im Portal unter den Messages. Jetzt werden wir welche sehen. Brauche Pause. Bin in 10 Minuten unten mit den Koordinaten. Hier sehen wir dass sich in dem Skript, dass da etwas sich im Hintergrund tut. Mhm. Hol dir noch ein bisschen Informationen über das Device und dann rufe auf Send Push Notifications. Das ist eine Funktion, JavaScript-Funktion, die ich geschrieben habe. Ist eigentlich recht fast selbsterklärend. Select alles from dieser Devices Table aus der gleichen Gruppe, aber nicht ich. Ja, nicht die gleiche Device-ID, aber der gleiche Gruppenname in diesem Syntax. Laufe sie alle durch, wenn es gepasst hat. For each Devices laufe durch und feuer. Und da ist jetzt wichtig, da muss man jetzt aufpassen, welche Plattform ist denn dieses Device? Ja? Ah, okay. Deswegen habe ich in dieser Enumeration auch mitgeschrieben,
hey, welches Device bin
wir
ich?
Sind ein Windows Phone 8. Bist du ein Windows Phone 8, dann rufe jetzt auf Send Push Notifications to Windows Phone 8 und hier schicke ich zum einen Send Flip Device und auch ein Send Toast mit den jeweiligen Parametern. Ne? Das war es auch schon. Also eigentlich recht einfach. Ich super könnte cool hier natürlich auch für andere Plattformen die jeweiligen API Calls für Push Notifications, sofern vom Betriebssystem dort unterstützt, irgendwie implementieren.
Wo kriege ich dieses Sample? Ich will das haben.
Ja, wo kriege ich dieses Sample? Also dann wechseln wir noch einmal jetzt in den Dialog hierher. Da der eine gibt es auch noch seinen Senf dazu und sagt, ich fahre noch bis zur letzten Sekunde. Warum das? Ich hab ja nichts zu verschenken. Ich bin da im Caps Lock, deswegen schreie ich so und das will nicht raus. Ja, eine Sache hätte ich ihm doch zu verschenken, also das Sample gibt's cool. Und das wird ab sofort, denke ich, unter SheTracker, so, ich glaube, ich muss da jetzt mit Page Down kann ich die Tastatur hier wieder ausblenden, SheTracker.codeplex.com, ich glaube, wir wissen, was gemeint ist, kann ich dieses Sample herunterladen und wer unbedingt da auch das noch ergänzen möchte, sehr mitarbeiten cool möchte, ist herzlich eingeladen, mich da zu kontaktieren.
Wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Sehr gern. Du hast da sehr viel Arbeit gemacht.
Hat Spaß gemacht.
Ist echt sensationell. Na, wie gesagt, ich habe den Skiurlaub noch vor mir und ich freue mich total, wenn ich das installieren kann, weil ja, dann wird dann mal die Applikation auf Herz und Nieren live getestet und ja, du wirst dann vor dem Facebook sitzen und ich werde dann sagen, das bitte noch einbauen, das bitte noch einbauen.
Das, das freut mich dann weniger. So, einen Link haben wir, glaube ich, noch.
Ja, meine Damen und Herren, was ich unbedingt oder was wir unbedingt Ihnen mitgeben wollen, ist für Sie ein Link, devwindowsphone.com, das ist der Link, wo Sie letztendlich jedes Sample von uns mit in C++, in Managed C++, in C-Sharp, in VB sehen können, wo Sie das ganze SDK runterladen können, wo Sie Hilfe bekommen können, aber auch, dass gleichzeitig das Dashboard für Ihre Windows Phone Applikationen sein soll. Und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich mich gemeinsam mit dir, Thomas, recht herzlich bei Ihnen bedanken, für ja, dass Sie mit dabei waren, für Ihre Aufmerksamkeit natürlich und ja, und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, vorbeizuschauen und unsere Session live miterlebt haben. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Punktlandung.
Sauber. Super.